Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal. Schön, dass heute so viele da sind. Vielen Dank, Philipp, für die gute Einleitung. Spätestens ab da wusste man, es ist Palmsonntag. Warum feiern wir Palmsonntag? Ist doch klar, steht im Kalender. Hinter Palmsonntag ist viel, viel mehr als nur ein Kalendereintrag. Warum ist das wichtig? Warum steht es im Kalender? Entschuldigung, genau. Sonntagsschule findet heute statt. Alle Kinder im Vorschulalter dürfen die Lona folgen. Genau, nicht vergessen. Tatsächlich ist es so, dass wir heute den Beginn einer ganzen Passa-Woche feiern. Oder die Woche wird auch Karwoche oder die Leidenswoche genannt, in der die Kreuzigung und Grablegung dann die Woche abschließt. Und wie wichtig diese eine Woche, diese Leidenswoche im Leben des Herrn Jesus war, wird deutlich, wie viel in den vier Evangelien über diese eine Woche geschrieben steht. Wollt ihr schätzen, wie viel von dieser einen Woche in den Evangelien geschrieben steht? In Prozent? Meine Familie darf nicht mitmachen, den habe ich schon verraten. Was schätzt ihr? In Prozent? Ja, schon nah dran. Also es sind 30% ungefähr des Textes in den Evangelien, die behandeln nur diese eine Woche. Da findet zum Beispiel die Endzeitrede auf dem Ölberg statt in dieser Woche, die Gleichnisse vom Kommen des Menschensohnes. Dazu gehört auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, was ausschließlich im Johannesevangelium steht, die Einsetzung des Abendmahls, Jesus als der Weg, Jesus als der Weinstock, das hohepriesterliche Gebet und noch viele Ereignisse mehr sind in dieser Passawoche geschehen. Und an jedem Tag von Palmsonntag bis Sabbat gibt es ein besonderes Ereignis, was damals geschehen ist, was jeden Tag dieser Woche kennzeichnet. Hier am Mittwoch, Entschuldigung, könnt ihr das Bild wieder dran tun? Ich wollte euch was zeigen, aber... Ja. So. Genau, ich wollte euch hier... Hier am Mittwoch, da seht ihr, da ist wie so eine Leerstelle. Das wollte ich euch zeigen. Da hat der Herausgeber dieses Bildes offensichtlich nicht zu Ende gedacht, denn ich habe das jetzt einfach aus dem Internet herauskopiert von einer Seite. Und hier am Mittwoch ist auch etwas ganz, ganz Besonderes geschehen. Da fand die Salbung des Herrn Jesus für seinen Tod statt. Und das ist die Begebenheit aus Johannes 12, wo Judas behauptete, dass es eine Verschwendung sei, mit so einem teuren Öl gesalbt zu werden. Man könnte dieses Öl für 300 Denare verkaufen können und lieber das Geld den Armen geben. Aber in Wirklichkeit ging es ihm überhaupt nicht um die Armen, sondern er hatte eigentlich ja das Geld lieb. Er hatte eine Geldliebe. Und an diesem Tag hat sich Judas mit dem Sanhedrin, mit dem obersten jüdischen Gericht geeinigt, Jesus für 30 Silberlinge zu verraten. Also auch der Mittwoch war ein ganz, ganz entscheidender Tag. Aber heute ist der feierliche Einzug des Herrn Jesus in Jerusalem. Das feiern wir heute. Und der ist in allen vier Evangelien zu finden. Aber jedes Evangelium betont es auf eine etwas andere Weise. Philipp hat gerade aus Matthäus 21 gelesen und das tue ich jetzt auch. Matthäus 21, Verse 1 bis 11. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Also es waren zwei Esel, eine Eselin und ihr Junges, das Füllen. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die da vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ja, sein Aufenthaltsort von Jesus Christus war ja Nazareth in Galiläa. Hier fing Jesus auch an, die Wunder zu vollbringen. Was war das erste Wunder, was er in Galiläa getan hat? Wasser zu Wein, genau. Das war das erste Zeichen. Und es steht auch geschrieben, dass der Herr Jesus nacheinander durch Städte und Dörfer zog und predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Aber es gab einen Moment, wo er anfing, in Gleichnissen zu reden. Da hat Jesus seine Art zu predigen geändert, weil die führenden Juden ihn verworfen hatten und sogar Gelegenheiten suchten, um ihn gefangen zu nehmen und ihn töten zu lassen. Von da an musste sich der Herr Jesus sogar von den Menschen verstecken. Er musste ihnen aus dem Weg gehen, damit sein Aufenthaltsort nicht immer bekannt wurde. Und bei diesen Gelegenheiten sagte er zum Beispiel auch seinen Jüngern dreimal seinen Tod voraus. Mal hielt er sich in Galiläa auf, mal im Land Ephraim, das ist das heutige Westjordanland, oder er ging in die judäische Wüste, was sich im Süden vom Toten Meer befand. Von hier ließ er sich auch rufen, um Lazarus aufzuerwecken oder Lazarus zu helfen, ihn gesund zu machen erstmal. Das war vermutlich einige Tage vor dem Einzug in Jerusalem. Man erfährt auch aus den Berichten davor, dass der Herr Jesus auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem befand und dort wurde Zachäus, der Oberzöllner, gläubig, weil er dort den Herrn Jesus sehen wollte. Und dann lud er ihn in sein Haus ein und wurde frei von seiner Schuld. Jericho befindet sich im nördlichen Ende des Toten Meeres, westlich vom Jordan. Ich habe euch da zwei Bilder vorbereitet. Rechts seht ihr das alte Jericho. Es befindet sich in der Nähe des heutigen Jericho, also in der Nähe von dem Stadtzentrum. Es sind ungefähr 2 Kilometer entfernt. Und das ist auch dieses Jericho, was damals unter Josua von Gott zerstört wurde und eingenommen wurde. Und die Ruinen kann man noch heute besichtigen. Aber Jericho wurde neu aufgebaut. Und das ist auch noch das heutige Jericho. Und so sieht der Weg von damals aus, den Jesus ungefähr so gegangen sein muss. Jericho befindet sich nämlich am tiefsten, frei zugänglichen Punkt der Welt. Und um mal eben nach Jerusalem zu kommen, muss man einige Höhenmeter überwinden. Also man brauchte schon eine gewisse Kondition. Kennt ihr dieses Lied? Für mich gingst du nach Golgatha. Ich denke mal, den meisten von uns ist es hoffentlich bekannt. Es ist ein sehr persönliches Lied, wo der Sänger am Ende des Liedes bekennt, dass der Herr Jesus auch seine persönliche Schuld mit ans Kreuz genommen hat und damit vergeben hat. Und das werden wir auch im Anschluss an die Predigt gemeinsam singen. Dieser Weg begann eigentlich schon mit Jesus seiner Geburt. Jeder von uns ist geboren, um zu leben. Jesus Christus ist der Einzige, der geboren wurde, um zu sterben. Und dieser Aufstieg war das letzte Mal, dass Jesus diesen Weg nach Jerusalem unterwegs war. Früher war er öfter unterwegs, auch schon als Kind, einmal im Jahr nach Jerusalem. Aber diesmal ging Jesus den Weg Richtung Jerusalem, um auf dem Hügel Golgatha zu sterben. Diesmal war es eine Einbahnstraße. Und das Lukas-Evangelium beschreibt diese Reise besonders ausführlich mit vielen zeitlichen Angaben. Sie kommen am Ölberg an, so wie wir es gelesen haben. Und der Herr hat eine ungewöhnliche Aufgabe für die Jünger, das haben wir auch schon von Philipp gehört. Er sendet 2 seiner Jünger, um Esel zu besorgen, nämlich 2, wie gesagt, eine Eselin und ihr Füllen, um in Jerusalem einzuziehen. Und das ist interessant, man liest nicht, dass die Jünger irgendwie verwundert waren, sie gehorchten einfach, sie taten, was der Herr Jesus sagte. Aber erstaunt wurden dann die Besitzer der Esel und die Leute, die das mitbekamen. Und der Herr Jesus sagt, wenn sie dann etwas sagen, dann sagt denen einfach, der Herr braucht sie. Und dieser Ausspruch ist außergewöhnlich. Denn nie vorher liest man, dass der Herr Jesus etwas gebraucht hat. Der Sohn Gottes, der Herr des Universums, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, hat auf alles verzichtet, als er Mensch wurde, hat sich komplett zurückgestellt und hat den Willen des Vaters ausgeführt. Aber jetzt, in der letzten Woche seines Lebens, braucht er etwas, so wie er sagt, und nicht etwa einen Menschen, sondern Esel. Für die Einreise nach Jerusalem. Er hat dazu 2 Esel in den Dienst dafür gestellt. Und Matthäus erklärt sofort, warum Jesus es getan hat, denn er muss noch eine Prophetie erfüllen, nämlich die aus Sacharja 9. In Sacharja Kapitel 9, 1 bis 8, da spricht Gott Gericht über gewisse Städte aus, wie Damaskus, Tyrus und Gaza. Und Gott steht hier zu seinem Volk und setzt seine Gerechtigkeit durch, indem er die Städte ringsum gerichtet hat. Aber ab Vers 9, da wird über Jerusalem prophezeit und nämlich nicht Gericht, sondern sie sollen sich freuen. Da lesen wir: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und die ganze Stadt ist dabei in Bewegung geraten, hatten wir gelesen. Sie breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, nahmen Palmzweige oder Zweige von Bäumen und streuten sie auf den Weg. Warum feiern die Menschen auf diese Art? Stellt sich die Frage. Was sollen Kleider auf staubigem Boden? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist sozusagen der rote Teppich von damals. Auch noch heute wird der rote Teppich besonders bei Staatsgästen eingesetzt, aber auch nicht nur, bei wichtigen Ereignissen, zum Beispiel wie irgendeine Filmpremiere zum Beispiel. Und auf dem roten Teppich wird immer symbolisch Respekt und Anerkennung denen erteilt, die darauf gehen. Und bereits in der alten griechischen Mythologie finden wir, dass rote Teppiche erwähnt werden. Rot oder purpurrot symbolisiert Macht und Exklusivität. Außerdem war der Farbstoff sehr teuer und wurde deswegen nur bei besonderen Würdenträgern verwendet. Aber was sollen die Palmzweige? Woran erinnert es uns dieses Symbol? In 3. Mose 23, da sagt Gott zu Mose, als er die Feste des Herrn einsetzt, also die Feste, die er damals in der Wüste dem Volk Israel verordnet hat, da lesen wir in 3. Mose 23, Verse 40 bis 42, ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden, und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für euch, für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Jetzt ist klar, es ist ein Symbol für das Laubhüttenfest, was in Israel eigentlich im 7. Monat Tischri gefeiert wird. Es geht eine Woche lang und fällt auf die Monate September, Oktober. Denn in dieser Zeit findet die Weinernte statt. Und Wein in der Bibel ist ein Symbol für Freude. Aber jetzt war ja nicht Herbst, jetzt ist Frühling. Der 1. Monat Nissan, das Passafest steht vor der Tür. Das ist das Wichtigste, eines der wichtigsten Feste im Jahr. Es ist Gerstenernte, nicht Weinernte. Und da gedenkt das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten während dem Passafest und erinnert sich an das Opferlamm, was sie damals in Ägypten geschlachtet hatten, damit das erstgeborene Kind nicht sterben musste. Das ist Passafest. Irgendwie haben die Bewohner Jerusalems da etwas vertauscht, nicht wahr? Beim Einzug nach Jerusalem. Sie rufen Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe, hatten wir vorhin gelesen. Und aus diesem Ruf wird klar, dass das Volk ihn als Messias und Retter anerkannte. Denn Hosianna übersetzt bedeutet: Herr, hilf. Ob sie das Erscheinen des Herrn Jesus mit dem Erscheinen des Herrn Jesus in den Wolken, um das tausendjährige Reich zu beginnen, vertauscht hatten? Irgendwie ist da eine Verwechslung geschehen. Denn an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Und hier beim Palmsonntag ist der Herr Jesus auch auf dem Ölberg von Jericho auf dem Ölberg angekommen. Und in Sacharja 14 steht: Er wird erscheinen, um 1000 Jahre zu herrschen mit eisernem Stab. Und alle Nationen werden nach Jerusalem kommen müssen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Aber hier erscheint der Herr Jesus reitend auf einem Esel. Und das bedeutet Demut und nicht Herrschaft. Also genau das Gegenteil, um als das vollkommene Schlachtopfer für die Menschen zu sterben. Im Lukas-Evangelium erfahren wir noch weitere Einzelheiten über den Einzug. Und es bestätigt die Vermutung, dass da etwas übersehen wurde. Da lesen wir in Lukas 19, 41 bis 44: Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens an diesem, deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus war noch auf dem Ölberg gewesen, also praktisch noch vor Jerusalem, und da breiteten die Menschen schon die Kleider aus vor ihm auf dem Weg und jubelten ihm zu, noch vor der Stadt. Aber da haben wir gerade gelesen, da weinte der Herr Jesus schon innerlich und sagte, dass sie nicht wirklich erkennen und verstehen, was hier an diesem ihrem Tag eigentlich geschieht. Sie haben nicht erkannt, wer der Herr Jesus eigentlich ist. Und diese Ereignisse sind auch tatsächlich im Jahr 70 genauso eingetreten. Auch Jerusalem wurde gerichtet. Nicht nur Damaskus, Gaza und so weiter, die anderen Städte, die in Sacharja 9 erwähnt werden. Eine andere Begebenheit, da spricht der Herr Jesus in Lukas 13, Vers 34: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und dieses Bild, was der Herr Jesus hier ausspricht, dieser Vergleich einer Henne mit ihren Küken, weil die Henne, wenn eine Henne Küken hat, dann verhält sie sich tatsächlich so. Und die Küken suchen tatsächlich Schutz unter ihren Flügeln und unter ihrem Federkleid. Und dieses Bild spricht von einer tiefen und starken Fürsorge, die von dem Herrn Jesus ausgegangen war in den 3,5 Jahren seines Dienstes als Messias, indem er als Messias auftrat und seine Gottessohnschaft immer wieder durch Zeichen und Wunder bestätigte. Aber sie haben es nicht erkannt, sie haben nicht gewollt. Und hier sehen wir drei von insgesamt 8 großen Wundern, die direkt auf Jesus Christus, seine Person, hinweisen. Er fing auf der Hochzeit in Kana an und verwandelte Wasser zu Wein und bewies damit, dass er die wahre Quelle der Freude und der Glückseligkeit ist. Das hat er mit diesem Zeichen bewiesen. Sie hätten es da schon erkennen können. Oder er heilte einen Blindgeborenen, schenkte ihm das Augenlicht und bewies damit, dass er das wahre Licht dieser Welt ist. Und er endete seine Wunder mit der Auferweckung des Lazarus, der schon 4 Tage tot war, und bewies damit, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Sie hätten es erkennen können. Hosianna haben die Menschen gerufen, als der Herr Jesus einzieht. Herr, hilf, bedeutet es, hatten wir vorhin gesagt. Und gerade die Auferweckung des Lazarus hat ja diese gewaltige Euphorie in ganz Jerusalem ausgelöst. Diese Begeisterung, dass die ganze Stadt, wie geschrieben steht, in Bewegung geraten ist. Wegen diesem Wunder liefen so viele Menschen ihm nach. Lesen wir im Johannesevangelium. Aber sie erkannten nicht, was zu ihrem Frieden dient. Und besonders die führenden Juden verwarfen ihn als Messias und behaupteten, dass er die Dämonen austrieb mit Hilfe von Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Sie haben ihn absichtlich verworfen. Viele Menschen damals, die in Jerusalem vor Ort waren, sie waren besorgt um ihre Gesundheit. Denn nach dem Einzug ging der Herr in den Tempel und heilte viele Blinde und Lahme, steht geschrieben. Also er hat noch weitere Wunder getan. Aber sie erkannten nicht, in welchem geistlichen Zustand sie sich befanden. Dass sie geistlich tot waren und zu neuem geistlichen Leben auferweckt werden mussten. Ich komme zum Schluss, und dieses Ereignis ist tatsächlich vor fast 2000 Jahren gewesen. Und wir müssen uns heute eine Frage stellen, ob wir heute die Zeichen der heutigen Zeit richtig einordnen können. Das Wort Gottes, das wir heute besitzen, in seiner Vollkommenheit, in seiner Vollständigkeit, ist aktueller denn je. Denn wir haben die ganze Heilige Schrift. Und das bedeutet, wir können an den Anfang blättern und lesen, was vor unserer Zeit geschehen ist. Und wir können vorausblättern, nach vorne, und lesen, was nach unserer Zeit geschehen wird. Und das bedeutet, dass wir heute sicher sein dürfen, ob Jesus Christus der versprochene Retter ist oder nicht. Wir haben einen großen Vorteil zu den Menschen von damals. Denn auch wir warten auf die Erscheinung des Herrn Jesus. Er wird wiederkommen, diesmal nicht mehr auf einem Esel, sondern auf den Wolken vom Himmel herab. Und das versprach Jesus seinen Jüngern am Donnerstag, am Vorabend der Kreuzigung. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Vielleicht sagst du, ja, wenn ich ein Wunder erleben würde, würde ich schon glauben. So ein richtiges Zeichen, was mich dann überzeugen würde, dann würde ich glauben. Oder du bist krank und sagst, wenn der Herr Jesus mich mal gesund machen würde, dann würde ich sofort an ihn glauben. Wirklich? Würdest du? Die Menschen von damals, die haben es erlebt, wie einer aus den Toten auferweckt wurde. Aber es waren die wenigsten, die ihn als ihren persönlichen Erretter angenommen hatten. Denn am nächsten Tag wurde der Herr Jesus, am Dienstag wurde der Herr Jesus nicht mehr als Messias, als Retter gefeiert. Diese Euphorie hat nur wenige Stunden angehalten. Und bereits am Freitag werden die meisten Menschen rufen, kreuzige ihn. Aber gerade am Kreuz wurden alle unsere Ungerechtigkeiten zu seinen Ungerechtigkeiten. Jesus Christus hat am Kreuz einen Tausch durchgeführt. Und es war keine versehentliche Verwechslung, sondern ein bewusstes Eintauschen seiner Gerechtigkeit gegen unsere Ungerechtigkeit. Und das war das Ziel dieses langen Weges Richtung Golgatha. 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, das Problem der Menschen von damals und das Problem von uns heute ist das trügerische Herz. Ist unser trügerisches Herz. Hier drin muss Heilung geschehen. Hier muss die Gerechtigkeit Gottes einziehen in unser Herz. Wir müssen von ihm unsere Schuld gegen seine Unschuld eintauschen lassen und mit dem Herzen glauben, dass der Herr Jesus auch für uns, auch unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha getragen hat. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du ihm heute sagen, danke, dass du auch für mich nach Golgatha gegangen bist. Amen. Lasst uns aufstehen, ich bete noch zu Beginn und dann singen wir gemeinsam das Lied Für mich gingst du nach Golgatha. Herr Jesus Christus, ich lobe und preise dich dafür, dass du mein Retter bist, dass du mein Heiland bist. Vielen Dank dafür, dass ich es glauben durfte. Ja, du hast es möglich gemacht, dass ich es geglaubt habe. Vielen Dank für dieses neue Herz, was du mir geschenkt hast. Vielen Dank dafür, dass ich es erleben durfte, dass du mich befreit hast von der Schuld und Sünde. Vielen Dank für dein Wort, was so aktuell ist. Vielen Dank für dieses Ereignis, dem wir heute gedenken. Vielen Dank dafür, dass du demütig dich damals in Jerusalem präsentiert hast. Vielen Dank dafür, dass die Menschen dich so gefeiert haben. Aber wie schlimm ist es, dass sie sich so schnell von dir abwandten. Die meisten haben dich am Ende abgelehnt. Und vielen Dank dafür, dass dein Wort, was du damals gesprochen hast, heute noch aktuell ist. Vielen Dank dafür, dass du ja bald wiederkommst. Auch wir heute warten auf deine Wiederkunft. Auf deine Wiederkunft. Vielen Dank dafür. Und Dankeschön dafür, dass du wiederkommen wirst, um deine Gemeinde zu dir zu nehmen. Und vielen Dank dafür, dass wir noch in der Gnadenzeit leben. Auch damals hast du vorausgesagt, es wird eine Zeit des Gerichts kommen. Und genau so ist es geschehen. Auch in unserer Zeit heute sagst du, nach der Gnadenzeit kommt die Zeit des Gerichts. Und vielen Dank dafür, dass sich immer noch Menschen für dich entscheiden. Und das haben wir letzte Woche am Sonntag erlebt, wie Menschen sich bekannt haben zu dir und haben es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugt, dass sie zu dir gehören. Vielen Dank, dass du jeden Tag deine Gemeinde baust. Und wir bitten dich noch für die Menschen, die ja es eigentlich wissen, aber immer noch zögern, dass sie immer noch dich ablehnen als den Herrn, als den Heiland. Bitten dich, dass du weiter an ihnen arbeitest und zu ihrem Herzen sprichst und sie heilst. Vielen Dank dafür, dass es an unserer Entscheidung ist, ob wir dir glauben oder nicht. Vielen Dank dafür, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Amen.